Am 29. September ist es soweit, dann findet die große Schicksalswahl, die Nationalratswahl in Österreich statt. Aktuell sind es die Parteien ÖVP, SPÖ, FPÖ, die Grünen und die Neos, die offiziell bereits am Stimmzettel stehen. Über 10 weitere Parteien kämpfen aktuell darum, die nötigen 2600 Unterstützungserklärungen zusammenzubekommen, um überhaupt am Wahlzettel stehen zu können. Es ist ein Kampf um jede Stimme. Zwei Spitzenkandidaten dieser Parteien, die bereits jetzt auf Stimmenfang sind, habe ich gleich hier im Auf-1-Studio für Sie. Die Rede ist von Madeleine Petrovic, die für die gleichnamige Liste als Spitzenkandidatin ins Rennen gehen will, und Joachim Aigner, seines Zeichens MFG-Bundesparteiobmann und jetzt Spitzenkandidat für die MFG für die Nationalratswahl. Außerdem darf ich anschließend den Chefredakteur von Report 24, Florian Machel, bei uns im Auf-1-Studio begrüßen. Mit ihm werde ich analysieren, bei wem die kleinen Parteien punkten können, welchen größeren Parteien sie Stimmen kosten könnten und wie es mit der Hürde von 2600 Unterstützungserklärungen aussieht. Kritiker behaupten nämlich, diese Hürde wurde geschaffen, um das globalistische Establishment zu schützen und die bestehende Agenda nicht zu gefährden. Und wir sprechen über die Wahl an sich, genauer gesagt über die umstrittene Briefwahl. Es gibt nämlich viele Gerüchte über Unregelmäßigkeiten bei Briefwahlen. Ein generelles Problem der Briefwahl ist, dass sie den Grundregeln der Demokratie, auf die man sich geeinigt hat, widerspricht. Stimmen müssen eigenhändig und unbeeinflusst abgegeben werden. Dies ist bei der Briefwahl nicht überprüfbar, weshalb sie als grundsätzlich undemokratisch betrachtet wird. Das und mehr sind jetzt unsere Themen bei Schicksalswahl 2024. Mein Name ist Nicolas Schott, ich bin Chefredakteur von RTV Privatfernsehen und ich freue mich, Sie heute wieder durch diese Ausgabe hier bei Auf 1 führen zu dürfen. Ja, und jetzt sind Sie bei mir im Studio, Madeleine Petrovic von der gleichnamigen Liste und MFG-Bundesparteiobmann und jetzt auch Spitzenkandidat für die Nationalratswahl. Die Rede ist von Joachim Aigner. Schön, dass Sie sich heute beide Zeit genommen haben und zu uns ins Auf-1-Studio gekommen sind. Zu Beginn einmal gleich die Frage, könnte man sagen, links versus rechts, oder können Sie mit diesen Begriffen eigentlich gar nichts mehr anfangen, Frau Petrovic?
Echt? Ich denke, diese Begriffe sind mittlerweile sehr verwaschen. Wenn wir darüber reden, wie wir stehen zu Fragen der Sozialpolitik, Verteilungsfragen, dann kann ich eine Antwort geben. Ansonsten wird unsere Liste als eher links eingeschätzt. Aber wenn ich sehe, was von der Regierung her gekommen ist und von meinen ehemaligen grünen Kollegen, die sich ja auch so bezeichnen, dann muss ich sagen, das habe ich als reichlich reaktionär erlebt und eigentlich das Gegenteil von dem, was man vielleicht als links im Sinn von liberal, offen, weltoffen versteht.
Ja. Herr Aigner, sind Sie eine rechte Partei, sind Sie ein rechter Spitzenkandidat oder ein linker?
Wenn man den Leitmedien glaubt, dürften wir die bösen Rechten sein. Ich sage einmal rechts, links, Mitte. In Wirklichkeit ist es egal. Es geht darum, was für die Menschen gut ist. Und wer unsere Arbeit im oberösterreichischen Landtag beobachtet, der sieht, dass man manchmal vermeintlich linke Themen durchaus unterstützt, manchmal vermeintlich rechte Themen durchaus unterstützt. Und diese Abgrenzung links-rechts ist veraltet und gibt es definitiv nicht mehr und hat auch, glaube ich, im politischen Diskurs nichts verloren.
Also Sie können beide mit diesen Begriffen so in Summe nichts mehr anfangen. Frau Petrovic, ich möchte mit Ihnen beginnen und gleich das Thema Medien aufgreifen. Letzte Woche wurde in Deutschland das patriotische, regierungskritische Kompaktmagazin durch die umstrittene Innenministerin Nancy Faeser von der SPD verboten. Daraufhin gab es mehrere Razzien. Sogar das Lesen eines Kompaktmagazins ist im öffentlichen Raum verboten. Also wenn man auf einer Parkbank ein Kompaktmagazin liest, dann ist das mittlerweile verboten und gilt als Straftat. Kritiker werfen Faeser unterdessen vor, eine linke Diktatur in Deutschland einführen zu wollen. Viele alternative Medien fürchten nun das gleiche Schicksal wie Kompakt, vor allem auf eins. Wie sehen Sie dieses Verbot und haben Sie die Befürchtung, dass dieser Kampf gegen unliebsame Medien auch auf Österreich überschwappen könnte und diese Zensurwut auch in Österreich stattfinden könnte?
Bis zu einem gewissen Grad haben wir ja schon eine Zensur. Und es ist auch so, dass man Menschen ja nicht nur dadurch fertig machen kann, dass man etwas verbietet, sondern auch dadurch, dass man sie ins Lächerliche zieht, dass man ihren Ruf ruiniert, indem man sagt, das ist auf einmal, ich weiß nicht was, eine Aluhutträgerin oder irgendeine Leugnerin. Da ist eine Terminologie gekommen, die eigentlich vielleicht in der Zeit der Hexenverbrennungen und der Inquisition üblich war. Ich bin immer noch schockiert, dass das überhaupt möglich war, dass das so rasch geht, dass man hier versucht, den Ruf von Menschen zu ruinieren. Etliche haben auch ihren Job verloren und es ist nach wie vor so, dass man gewisse Äußerungen derart inkriminiert, dass die Leute dann plötzlich aus Vereinen ausgeschlossen werden oder ihren Job verlieren. Es gibt in Wien noch etliche Unternehmungen, wahrscheinlich im Rest von Österreich auch, wo noch immer irgendein Impfnachweis verlangt wird. Und ich muss sagen, liebe Güte, das ist ein Rückschritt, denn wir hatten zum Beispiel im Einführungsgesetz von den Verwaltungsverfahrensgesetzen klare Bestimmungen, was man nicht darf. Man darf niemanden aus rassischen Gründen, aus religiösen Gründen oder des Geschlechts wegen diskriminieren. Aber da gehören für mich genauso die Gesundheitsdaten dazu und insbesondere auch die abweichende Meinung. Wenn jemand im Rahmen der Gesetze handelt, also nicht wenn anderen irgendwie unrichtig beschuldigt, bezichtigt, Verleumdung begeht, was ja auch in letzter Zeit im Rahmen der Politik passiert ist, aber dann muss das möglich sein. Und diese Aktionen, die werden sich rächen, weil die Leute haben das Vertrauen in diese Politik der Zensur schon lang verloren.
Also Sie kritisieren dieses Verbot scharf, aber wenn es so weitergeht, wie gesagt, dann könnte möglicherweise diese Zensurwut auch in Österreich stattfinden, beziehungsweise auch alternative Medien in Österreich davon betroffen sein.
Vielleicht war den Regierenden hier doch das unrühmliche Vorgehen rund um die Impfpflicht eine Lehre, dass sie sehen, wenn man die Leute zu sehr kanifelt und schikaniert, dass sie sich dann, obwohl die Österreicher an sich sehr gemütlich sind und sehr lang warten, bis sie protestieren, aber wenn es zu weit geht, dann rechne ich schon damit, dass hier ein demokratiepolitischer Aufschrei erfolgt.
Herr Aigner, wie sehen Sie denn das Verbot von Kompakt? Und wie gesagt, einige alternative Medien wie auf 1 müssen nun ebenfalls zittern, dass ihnen nicht dasselbe Schicksal da quasi geschieht oder droht, auch in Österreich. Wie gefährdet ist denn aus Ihrer Sicht die Pressefreiheit im Allgemeinen?
Aus meiner Sicht sehr gefährdet. Wir haben das erlebt in den letzten 4, 4,5 Jahren, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung extrem beschnitten wird. Und was da in Deutschland mit dem Kompaktmagazin passiert, das ist eigentlich nichts anderes als eine demokratiepolitische Bankrotterklärung der deutschen Bundesregierung, insbesondere der Innenministerin Nancy Faeser, die das offensichtlich aus einer Privatmeinung heraus ohne juristische Verurteilung oder ohne gerichtlichen Hintergrund durchgeführt hat, dieses Verbot, die Beschlagnahme, dass da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gekündigt worden sind und den Job verloren haben, dass das auch in Österreich drohen kann, glaube ich, rückt näher denn je. Totalitäre Systeme handeln immer so. Das Erste, was beschnitten wird, ist das Recht auf freie Meinungsäußerung, Pressefreiheit, Demonstrationsrecht wird eingeschränkt und all das findet ja in den letzten Jahren eigentlich in Wirklichkeit statt. Also ist jeder, der im sogenannten Widerstand ist, egal ob es eine Partei ist, ein Verein, Demoorganisatoren oder ob es Medien sind, aufgerufen, redundante Systeme zu entwickeln, das heißt Backups, dass man relativ rasch ausweichen kann und die Strukturen trotzdem aufrecht erhält, weil das, was wir momentan haben, ist keine Demokratie mehr, sondern eine Demokratiesimulation und das System wird weiter zuschlagen. Da können wir sich alle drauf einrichten und darum ist wichtig, dass kritische Parteien auf jeden Fall politisch so verankert sind im Parlament, dass man auch dementsprechend aus der Opposition heraus standhalten kann.
Sie haben ein Backup angesprochen. Jetzt ist es für alternative Medien aber schon verdammt schwierig, dass sie überhaupt die laufende Arbeit überhaupt dementsprechend schaffen tagtäglich. Ja? Auf 1 beispielsweise sind mittlerweile schon 8 Bankkonten gesperrt worden. Also man muss sich ständig auch um solche Dinge kümmern, eine neue Bank suchen etc. Das zehrt an den Nerven, das zehrt an den Kräften etc. Wie soll denn das am Ende des Tages dann gelingen, dass man da jetzt noch quasi ein Backup schaffen soll? Das kann doch nicht die Zukunft der alternativen Medienlandschaft sein.
Ich denke, das wird den Rahmen sprengen, aber es lassen sich durchaus Systeme entwickeln, die ein Backup schaffen und schaffen können, ohne dass das System aktiv darauf zugreifen kann. Also da bin ich zuversichtlich und da hätte ich einige Ideen.
Gut, dann schauen wir das in weiterer Folge einmal an. Bleiben wir gleich noch beim Thema Medien. In Österreich gibt es ja seit diesem Jahr die neue ORF-Zwangssteuer, liebevoll umgetauft in Haushaltsabgabe. Jeder muss in Österreich für den ORF zahlen, egal ob er ihn nutzt oder überhaupt nutzen kann. Jeder wird zur Kasse gebeten. Herr Aigner, bleibe ich noch bei Ihnen. ORF noch reformierbar oder kann der weg?
ORF kann weg, zumindest kann die Haushaltsabgabe weg. Wir haben da eine ganz klare Sichtweise, was im ORF sein soll. Entweder, dass er wirklich neutral und objektiv berichtet, dann ist das auch in Ordnung, wenn dementsprechend öffentliche Gelder hineinfließen. Da meine ich aber nicht, dass auf ORF1 US-amerikanische Sitcoms den ganzen Tag auf- und ablaufen, sondern echte neutrale, objektive Berichterstattung. Oder die Regierungsparteien zahlen sie den Propagandasender selbst oder wir entlassen den ORF ganz normal in die Privatwirtschaft, sowie private Sender auch. Auf jeden Fall nicht Zwangsgebühren finanziert. Die MFG stellt ja hier bereits seit Ende 2023 ausreichend Unterstützung, Musterschreiben und Formvorlagen zur Verfügung, dass man sie je nachdem, in welchem Verfahrensstand man mit der OBS gerade ist, auch dementsprechend wehren kann. Und wir kriegen sehr viele Anfragen telefonisch, per E-Mail und auf allen möglichen Kanälen und helfen den Leuten hier wirklich weiter. Und so viel ich auch mitbekomme, wehren sich die Menschen extrem dagegen. Und das kann nicht sein.
Es ist auch ein logistisches Unding, das da geschaffen worden ist. Also im Prinzip glaube ich schon, dass es einen Raum geben kann für einen öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wenn aber wirklich die Objektivität gesichert ist. In der jetzigen Form, mit dass quasi die Parteien direkt draufgreifen können und dass es dort Freundeskreise gibt. Ich meine, also ärger kann es ja gar nicht sein, also dass man schon in den Namen praktisch die Freundalwirtschaft mit einbezieht. Aber an sich, wenn ich mich zurückerinnere, es war ja nicht immer so. Es gab beispielsweise Diskussionen, Sendungen, Diskussionsformate wie den Club 2, wo ganz heftig gestritten worden ist.
Vor 40 Jahren war das ja.
Ja, aber wie gesagt, entweder der ORF wird reformierbar in diesem Sinn oder es wird sich auflösen, weil ich glaube nicht, dass dieses Gesetz halten kann. Denn ich sage, wenn die Regierung, wenn die politische Mehrheit der Meinung ist, es muss so etwas geben, und wenn der Verfassungsgerichtshof sagt, das, was vorher war mit der GIS, das geht nicht, dann hätten sie es richtigerweise aus dem Budget zahlen müssen. Da haben sie aber Angst gehabt.
Zahlen am Ende des Tages aber auch wieder der Steuerzahler.
Ja, aber da haben sie auch Angst gehabt, dass das natürlich auf extremen Widerstand stoßt. Das, was sie jetzt gemacht haben, dass sie sich aus einem Haushalt eine Person herauspicken und dann sagen, aber wenn die Person die Zahlungen nicht leistet, dann haften alle anderen solidarisch. Ich habe überhaupt noch nie ein derart missglücktes Gesetz gesehen. Das kann sein, irgendeiner hat eine Verpflichtung, wenn der eine im Auto zu schnell fährt, haften alle, die vielleicht auf der Rückbank sitzen, auch? Oder wie ist das? Das kann man ja nicht machen. Ja.
Verfassungsrechtlich ja nicht durchsetzbar, weil die GIS-Gebühr ist ja abgeschafft worden. Es hat Menschen gegeben, die haben geschaut und bezahlt und es hat Menschen gegeben, die haben ORF geschaut und nicht bezahlt. Ungleichbehandlung. Und jetzt gibt es Menschen, die schauen und zahlen, und es gibt Menschen, die schauen nicht und zahlen. Das ist dasselbe, nur mit anderen Vorzeichen. Also die Zeit wird kommen, wo sich der Verfassungsgerichtshof dann auch wirklich damit beschäftigt. Und dann bin ich sehr zuversichtlich, dass dieses Gesetz fallen wird. Wird spannend werden, aus welchem Topf des Budgets dann der ORF finanziert wird oder ob er vielleicht eingestellt wird oder privatisiert.
Was ja viele auch noch ärgert, das sind ja diese horrenden Gagen, die einige ORF-Stars, wie sie ja immer bezeichnet werden, bekommen. Robert Krack ist ja da das letzte große Beispiel gewesen. 400.000 Euro soll dieser Mann im Jahr verdienen, mitunter eben durch Steuergeld. Sind das Gagen, Frau Petrovic, die noch tragbar sind von einem öffentlich-rechtlichen Rundfunk?
Nein, natürlich nicht. Es gab vor langer Zeit, gab es sogar damals einen Aufschrei im Parlament und es ist dann eine Gehaltspyramide entwickelt worden. Und damals hat das Parlament, gab sogar einstimmig oder mit sehr großer Mehrheit entschieden, das Gehalt des Bundespräsidenten ist die Top-Gage in dieser Republik. Und drüber darf niemand sein. Da gab es damals auch so Auswüchse mit der, was ich, städtischen Bestattungen, wo auf einmal der Direktor der städtischen Bestattung mehr verdient hat als der Bundespräsident. Und jetzt hat sich dieses System heimlich, still und leise wieder Raum geschaffen. Und jetzt haben wir halt andere Leute eben im ORF, die den Bundespräsidenten und den Bundeskanzler glatt überflügeln. Und das darf nicht sein. Das ist ja dann auch lächerlich.
Stellt sich natürlich auch die Frage, ob diese Herren nicht eigentlich zu viel verdienen.
Ja, aber wenn man schon sagt, es gibt irgendwo ein Plafond, ich bin sehr dafür, dass man im Bereich dort, wo es um das Geld der Steuerzahlerinnen und Steuerzahler geht, dass es einen Plafond gibt. Wie hoch der sein kann, über das können wir diskutieren. Jedenfalls aber sollte es das Gehalt des Bundespräsidenten sein. Und alles andere, wo die öffentliche Hand beteiligt ist oder mitbeteiligt ist, muss darunter liegen. Weil sonst, wenn die Herrschaften glauben, sie sind zu gering bezahlt, es steht ihnen die ganze Welt offen. Sie können irgendwo hingehen zu einem internationalen Konzern, wenn man sie dort nimmt.
Also ich muss dazu sagen, es gibt alternative Medien, die würden mit dem Gehalt von Gradke mehrere Mitarbeiter zahlen können und das Equipment ausbauen etc.
Ich leite einen großen Tierschutzverein und ich kann Ihnen sagen, wir haben dort ein paar hundert Leute, die ganz ehrenamtlich arbeiten, ja, und die nicht einmal irgendwie einen Aufwandersatz verlangen. Und ich muss sagen, wenn ich und auch die, die dort angestellt sind, die Tierpflegerinnen und Pfleger, ja, also die sind so weit weg von solchen Gagen und leisten ganz wichtige und gute Arbeit und mir fehlt da jedes Verständnis. Vor allem, wenn es eben aus Steuergeld geht, wie gesagt, wenn der zu einem amerikanischen Konzern geht, ist es auch nicht schön, aber das kann ich im Moment nicht steuern, das ist außerhalb unserer Ingerenz. Aber wenn es um öffentliches Geld geht, da muss es wirklich eine ganz fixierte Obergrenze geben. Alles andere ist wirklich unmoralisch.
Herr Eigner? Sage ich definitiv gleich, wenn es um das Steuergeld geht, um das Geld des Bürgers, der ehrlich und hart arbeitet und jeden Monat Lohnsteuer, Sozialversicherungsbeiträge abgibt, wenn es Einkommensteuerzahlungen von den Klein- und Mittelbetriebler sind, dann braucht es ein Plafond. In der Privatwirtschaft lässt sich mit guter Leistung auch gutes Geld verdienen und wenn Herrschaften viel Geld verdienen wollen, dann sollen sie sich im freien Markt in der Wirtschaft draußen beweisen oder halt im geschützten öffentlichen Raum mit gedeckelten Gehältern arbeiten.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Wir müssen noch andere Themen ansprechen. Lassen wir das Thema ORF jetzt einmal vom Tisch. Da wurde Kritik geäußert. Einerseits soll er reformierbar sein oder er kann komplett weg beziehungsweise muss er neu aus dem Boden gestanzt werden. Das sind so die Positionen zum ORF, um das in aller Kürze einmal zusammenzufassen. Herr Eigner, ich bleibe noch kurz bei Ihnen. Ihre Partei hatte bereits ein Wahlprogramm quasi auf Schiene gebracht. EU-Herrschaft sicher nicht oder nächste Pandemie sicher nicht beziehungsweise Klimawahn sicher nicht, um nur ein paar ihrer Slogans zu nennen, die aktuell auf der MFG-Homepage zu sehen sind. Auch das Bauernsterben wird genannt und weitere Themen. Ist die MFG immer gegen etwas oder finden sich auch Lösungsansätze?
Wir sind eigentlich immer für was und zwar für die Österreicher und für Österreich, dass es in unserem Land aufwärts geht und dass wir nicht überreguliert sind von supranationalen Organisationen. Man darf nicht vergessen, dass mehr als 60% der Vorschriften, Gesetze und Normen, nach denen wir drei heute leben müssen in Österreich und alle anderen Menschen, bereits von der Europäischen Union kommen, direkt oder indirekt. Und das wollen wir nicht und das wünschen wir nicht. Das ist eine absolute Überregulierung und Überbürokratisierung, mit der man zu kämpfen hat. Jeder Verein muss mit der Datenschutzgrundverordnung halt Verarbeitungsverzeichnisse führen, dass einem Angst und Bang wird und graut, ob man das nur richtig machen kann. Die Betriebe können heute die Mittelbetriebler gar nicht mehr auf der Baustelle draußen arbeiten, weil sie nur Statistiken ausfüllen und Formulare ausfüllen und die Landwirte müssen fast täglich schon messen, wie viel das die Kälber gewachsen sind, um das statistisch einmelden zu können und können sich gar nicht um Felder und Tiere kümmern. Das wollen wir nicht und das wünschen wir uns nicht. Und da sagen wir Überregulierung mit der MFG sicher nicht. Also wir sind für den Schutz der Klein- und Mittelbetriebe, für den Schutz der kleinstrukturierten Landwirtschaft. Ich glaube, letztes Jahr, im Jahr 2023, haben über 1.000 Landwirte wieder das Handtuch geworfen. Das ist doch auch ein Zeichen. In einem gewissen Ausmaß hat in den letzten Jahren das schon stattgefunden aufgrund der Mechanisierung, weil halt Maschinen besser geworden sind, Produktionsabläufe und Co. Aber zwischenzeitlich hören die Menschen halt auf, Landwirtschaft zu betreiben wegen der Überregulierung. EU-Renaturierungsgesetz brauche ich nicht sagen, was da jetzt wieder auf die Landwirte zukommt. Also da sind wir eben für den Schutz der Landwirte und der Klein- und Mittelbetriebler. Wir sind auch dafür, dass vernünftiger Umweltschutz gemacht wird, vernünftiger Naturschutz, aber keine Klimahysterie. Was wir heute erleben, das ist ja eigentlich nur noch der europäischen und der Weltagenda, kann man sagen, geschuldet, dass diese Klimahysterie herrscht. Wir haben ja jetzt, glaube ich, den heißesten Juni seit dem Urknall hinter uns und der heißeste Juli seit dem Urknall ist vor uns oder wir befinden uns mittendrin. Da geht es nur darum, dass Gelder vom Menschen umgeleitet werden, dass von unten nach oben umgeschichtet wird. Parallel dazu sollten bei uns, ich komme aus dem Innviertel, aus der schönen Gemeinde Eberschwang, ja, da sollten im Kobernauserwald 25 Windräder entstehen in einem Niedrigwindgebiet, was wirtschaftlich keinen Sinn macht, dort Windkraft zu betreiben, geschweige denn, was dort an Natur zerstört wurde oder wird oder würde. Also da gilt es dagegen aufzustehen und mit Vernunft zu agieren. Und nicht mit der Hysterie, wir sind da für Umweltschutz, wir sind für den Naturschutz und gegen Klimahysterie.
Es ist in all den Themen eine sehr große Scheinheiligkeit, auch weil schon der Datenschutz angesprochen worden ist. Teilweise ist es tatsächlich eine völlig ausufernde Bürokratie. Mein Mann hat auch einen kleinen Gewerbebetrieb gehabt. Und also ich bin sehr froh, dass ich diese Erfahrungen mitgemacht habe, weil ich hätte es nicht gewusst, dass gerade zum Beispiel in der Gastronomie, der Hotellerie, was sie da für Aufzeichnungen, die Kühlschranktemperatur und ich weiß nicht, welche Schulungen sie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern machen müssen. Und ich frage mich dann, wenn alles so observiert ist, wie können dann solche Skandale entstehen, wie die Hypo Alpe Adria und wie andere große Finanzskandale, hat da die Finanzmarktaufsicht ganz gezielt in die andere Richtung geschaut. Also das kann ja nicht sein. Und beim Datenschutz ist es ja so, wie gesagt, ich bin sehr dafür, dass alles, was der Sicherheit dient, soll eingehalten werden. Dass eben dort, wo es wirklich um Gesundheit geht, da gibt es sicher sinnvolle Normen. Aber darüber hinaus gibt es eine ausufernde Bürokratie und ich denke mir, es sollten unsere Behörden schon lang praktisch sich ändern zu Dienstleistern. Dass man nicht wartet, um Gottes willen, der Inspektor kommt, um zu strafen, sondern wenn, sollten die Behörden beraten, helfen, wie kann ich meinen Betrieb besser machen? Es gehen viel zu viele kleine Betriebe ein. Und von den Daten her, ja, also auch bei Vereinen ist das zu Recht streng. Wir dürfen die Daten nicht weitergeben. Wir dürfen nicht sagen, welcher Mensch bei uns war oder was er wollte. Aber dass die Republik Österreich jetzt unsere Gesundheitsdaten 1:1 speichert, dass dort jeder Datenschutz gefallen ist, im Arzneimittelrecht, der Paragraph 80, dass jetzt ein Gesundheitstelematikgesetz, das klingt so harmlos, beschlossen wurde, dass unser aller Daten können an die Ministerien weitergegeben werden. Sage ich, ja, heiliger Himmel, was geht das die an? Ich bin davon ausgegangen, dass Daten zur Person, also was zum Beispiel die Religion betrifft, was die sexuelle Orientierung betrifft oder auch die Daten zur Gesundheit. Ja. Wer muss wissen, wer schon in
aber
dem Land
Frau Petrovic,
zum Beispiel eine Depression hat?
Erlauben Sie mir da eine Zwischenfrage. Das sind klare Standpunkte, die Sie hier verlautbaren. Ja. Aber ich als potenzieller Unterstützer oder potenzieller Wähler beispielsweise von der Liste Petrovic weiß nichts davon, dass Sie dazu stehen, weil ich habe auf der Homepage der Liste Petrovic jetzt kein unmittelbares Wahlprogramm im Vergleich zur MFG gefunden. Wie kommt's? Hat die Liste Petrovic?
Es gibt schon unsere Kernthemen, die wir auch immer verbreiten. Ja, natürlich. Wir haben sicher auch nähere Ausarbeitungen, aber die Leute wollen eigentlich wissen, die großen Überschriften, wofür steht ihr? Wenn ich das natürlich runterbreche dann auf einzelne Gesetze, dann wird's genauso wie in der EU, dass man dann nicht mehr versteht, worum es geht. Aber ich denke, allein von meiner Person kann man es auch von den ganzen, das Parlament speichert ja alles und dort ist es zu Recht gespeichert, dass man auch abfragen kann, wie steht jemand dazu. Und dort ist zum Beispiel der Schutz der Person, ich kann es kurz machen, es sind die Grundrechte, die eigentlich verbrieften Grundrechte, zum Beispiel der Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention. Das heißt, ich sag's jetzt in einfachen Worten, dort steht, das Privat- und Familienleben ist heilig. Geht niemandem was an, nicht den Staat, nicht Firmen, sondern das betrifft mich als Person und meine Familie. Und dort muss Halt sein für den Staat. All diese Grenzen sind jetzt durchbrochen worden, auch die freie Meinungsäußerung, auch die Freiheit, sich zu bewegen. Und diese Grundrechte, das ist der Kern von dem, was wir wiederherstellen wollen, und dagegen wollen wir antreten, dass alle diese Einbrüche, die da passiert sind, wieder beseitigt werden.
Gefährdet werden die Eingriffe in diese Grundrechte und in die Freiheitsrechte, darauf, aber durch die Überregulierung der Europäischen Union. Und da wird uns nur eines helfen, nämlich dass man ganz mutig auch sagt, wir brauchen diese Europäische Union auf diese Art und Weise nicht. Die war als Friedensprojekt und als Wirtschaftsprojekt gedacht. Zwischenzeitlich ist eine supranationale Regierung, kann man sagen, die eigentlich in die Souveränität der Staaten eingreift, in die Souveränität der Menschen und die Grund- und Freiheitsrechte. Und da muss man einmal den Mut haben, dass man sagt, die EU ist nicht reformierbar und wir brauchen ganz ehrlich und ganz offen eine Diskussion und meinetwegen auch eine Volksabstimmung über einen Exit.
Aber bleiben wir gleich bei dem Thema Einschränkung. Wir haben es ja in den letzten Jahren erlebt. Corona ist ja mitunter ein Thema, das die Liste Petrovic, aber auch die MFG vereint, wenn es darum geht, eine klare Corona-Aufarbeitung dementsprechend von dieser Zeit muss her. Immerhin muss man ja auch dazu sagen, Corona ist ja laut Bundeskanzler Karl Nehammer von der ÖVP bereits wissenschaftlich fundiert aufgearbeitet. Herr Aigner, ist das ein Thema, wo Sie sagen, auch wenn die Menschen das C-Thema jetzt nicht mehr wirklich hören wollen und sagen, bitte, hören wir auf, darüber zu diskutieren, muss Corona noch einmal richtig aufgearbeitet werden? Gerade auch mit Hinblick dahin, dass in Deutschland oder besser gesagt die RKI-Fälle jetzt komplett entschwärzt daliegen. Und wir wissen ja, was damit unter bis dato schon drinnen gestanden ist.
Ja, oder vielleicht zwei Dinge ganz kurz. Wenn Nehammer sagt, Corona ist Geschichte, dann halt das genauso mit Corona wie mit seiner Kanzlerschaft. Auch die wird bald Geschichte sein, davon gehe ich aus. Eine Aufarbeitung hat nicht ansatzweise begonnen. Wir brauchen eine echte Aufarbeitung, und zwar außerparlamentarisch, ohne politische Beteiligung, damit endlich einmal wirklich alles auf den Tisch kommt. Und was jetzt mit den RKI-Files gekommen ist, dass Whistleblower alles offenlegen, das habe ich schon vor Wochen, vor Monaten gesagt. Ich gehe davon aus, dass es in diesen Organisationen Menschen gibt, die ein Gewissen haben, die das nicht mittragen können, und irgendwann wird einmal alles ans Licht kommen und es wird die ganze Wahrheit sozusagen offenlegen, und dann geht es darum, dass das politisch oder ohne politische Beteiligung, also wirklich ohne, dass irgendein Parlament oder eine politische Partei Einfluss nimmt, aufgearbeitet wird und dass das Ganze auch bis hin zu strafrechtlichen Konsequenzen durchgezogen wird. Es gibt da Menschen, die haben mit Vorsatz gehandelt und kopffahrlässig.
Da wären zum Beispiel unsere Gesundheitsminister, Mückstein, Anschober,
das Rauch, die Fachleute und die Gerichte.
Glauben Sie, dass diese Personen in irgendeiner Form am Ende des Tages zur Rechenschaft gezogen werden könnten?
Ich kann mir vorstellen, wenn dementsprechend etwas vorzuwerfen ist, und ich vertraue da trotzdem auf die Unabhängigkeit der Justiz, dass dem dann auch so ist. Und ich glaube, dass die nicht gut schlafen. Und das freut mich.
Naja, man wird wahrscheinlich versuchen, das wieder auf andere abzuwälzen, zum Beispiel auf die Ärztinnen und Ärzte, die da auch unter einem Diktat der Ärztekammer standen, was ungeheuerlich ist. Weil ich sage, eine Ärztin oder ein Arzt muss über die Behandlungsmethoden, die haben ja eine sehr fundierte Ausbildung, und die müssen nach ihrem Gewissen entscheiden können. Das konnten sie nicht mehr. Die haben teilweise in Angst und Schrecken gelebt und haben selber versucht, wie sie sich da irgendwie durch diese sogenannte Pandemie durchlavieren. Und jetzt haben wir schwarz auf weiß in diesen RKI-Files, das, was immer politisch verkündet wurde, die Pandemie der Ungeimpften, dass das nicht stimmt. Das wissen wir zwar ohnehin, ja, weil ich sag, wir haben alle erlebt, dass die Infektionen quer durchgegangen sind, ganz unabhängig von den Impfungen und was.
Zumindest haben das die China-Tests.
Ja, da ist ja dieses schöne Wort des Impfdurchbruchs entstanden.
Ja, oder? Ja, was noch entstanden ist, es sind Menschen geschädigt worden. Es sind Menschen an ihrer Gesundheit geschädigt worden. Ich habe auch solche Menschen in meinem Umfeld, die junge Menschen, die jetzt mit schweren Herzproblemen kämpfen müssen, die eine Herzoperation schon hatten und es ist ein bisschen besser, aber es ist nicht gut. Das unbeschwerte sportliche Leben ist vorbei für viele junge Menschen.
Und, vor allem für junge Männer.
Ja, und wir haben ganz komische, teilweise sehr undifferenzierte Einbrüche bei der Gesundheit, beim Immunsystem. All das wird berichtet. All das sagen auch mittlerweile wirklich hunderte Ärzte und Ärztinnen. Ja, das kann man in den alternativen Medien auch nachlesen, mit Studien, mittlerweile mit peer-reviewed Studien belegt. Ja, und es ist fast gespenstisch, dass eben die öffentlich finanzierten Medien einfach so tun, wie rennen mit Scheuklappen herum, so wie die drei Affen, nichts hören, nichts sehen, nichts reden. Wir versuchen durchzutauchen. Für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis das alles hervorkommt. Und ich möchte vor allem die juristische Frage klären, wie kann es sein, dass man milliardenschwere internationale Konzerne einfach aus der Haftung herauslässt? Die Produkthaftung ist in Österreich eigentlich unverzichtbar. Und was hat man gemacht, weil man sie nicht abschaffen kann? Die Regierung bzw. wieder die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler müssen diese Haftung übernehmen. Deswegen ist es so,
dass... Und wiederum initiiert von der Europäischen Union.
Deswegen ist es so, dass ja praktisch kaum oder sehr wenige wirklich nur dramatische Impfschäden anerkannt werden. Weil jetzt müssten mit öffentlichem Geld wurde all das bezahlt, die Masken, die Testerei. Ich meine, das waren über 5 Milliarden Euro. Ja? Und insgesamt hat diese Pandemie eine dreistellige Milliarden-Euro-Summe gekostet. Und wer nicht haftet, sind die Firmen, die das erzeugt und in Verkehr gebracht haben. Und von diesen angekauften Impfdosen ist noch ein gar nicht geringer Teil vernichtet oder verschenkt worden.
Wert von 700 Millionen Euro, ja. Genau. Aber ich möchte da noch ganz kurz einhaken, und zwar bei den Ärzten. Jeder Arzt hat die freie Entscheidung gehabt, ob er diesen mRNA-Stoff injiziert oder ob er das nicht macht. Und es hat durchaus mutige Ärzte gegeben, die sich dagegen entschieden haben und dafür diffamiert worden sind. Die haben ihre Jobs verloren. Wenn ich mir da Andreas Sönnigsen anschaue, der bei uns in der MFG auch aktiv ist, der von Anfang an aufgetreten ist für evidenzbasierte Medizin und für eine Aufklärung, seinen Job verloren hat und dann als Corona-Leugner quasi dargestellt worden ist. Also ich bin da schon dafür, dass auch die Ärzte dementsprechend zur Verantwortung gezogen werden. Die haben auf Steuerzahlerkosten eine entsprechend hohe und gute Ausbildung. Die müssen wissen, was eine Injektion ist, was eine Impfung ist und dass ein Gespräch oder mit jemandem, der sich interessiert für eine Impfung, vielleicht 10 oder 15 Minuten in Anspruch nimmt, dass ich sage, okay, was sind die Risikofaktoren, was spricht dafür, was spricht dagegen, bist du persönlich gefährdet, bist in einem Umfeld, das vielleicht gefährden könntest und wie geht's dir damit, wenn du die Impfung hast oder wenn du das nicht hast, das würde 10, 15 Minuten dauern. Ich kann mich aber an Zeitungsberichte erinnern.
Muss ich nur kurz hineingrätschen, weil es gibt ja Ärzte, die brüsten sich damit, 200 bis 300 Menschen täglich geimpft zu haben.
In der Nähe meines Wohnortes in 4 Stunden 330 Injektionen mit Hilfe der Feuerwehrverkehrsregelung. Und diese Menschen, da kann man jetzt ehrlich gesagt nicht sagen, die haben nicht auskennen. Sicher haben die alle, wenn sie jung sind, die haben eine Existenz gegründet, ein Haus gekauft, eine Ordination gekauft, die haben die ganze Einrichtung gekauft, die sind wirtschaftlich abhängig. Aber nichtsdestotrotz hätten sie die freie Entscheidung gehabt. Es geht da um Menschenleben. Und auch ich kenne einige junge Sportler, die speziell im Frisbee-Bereich tätig sind, die mit 13, 14 Jahren nicht mehr spielen können, weil sie nach 2, 3 Minuten Anstrengung mit dem Herz solche Probleme kriegen, dass sie nicht mehr stehen können. Und das ist ein Wahnsinn. Da muss ich sagen, diese Menschen, die das verursacht haben, die müssen zur Verantwortung gezogen werden. Und dafür werden wir so lange aufstehen und einstehen. Und wenn es notwendig sein muss, stehen wir wieder mit 100.000 Menschen auf der Straße in Wien.
Man muss auch die plötzlichen und unerklärlichen Todesfälle endlich aufarbeiten. Es hätten schon lang hier Obduktionen erfolgen müssen, wo man sieht, was ist da wirklich im Körper passiert. Und ja, bei uns, bei der Liste Petrovic, ist auch eine Expertin, die hat Maskenatteste ausgestellt und ist dafür strafrechtlich zur Verantwortung gezogen worden. All diese Dinge müssen aufgearbeitet werden. Die Leute, die ihren Job verloren haben, die müssen rehabilitiert werden. Und eigentlich sind das Ärzte, die gewagt haben, zu hinterfragen, ist das wirklich sicher, ist das wirklich erprobt, darf ich das meinen Patientinnen und Patienten wirklich geben? Also das sind die Personen, denen ich wirklich Vertrauen schenken kann. Und natürlich muss es hier eine Verantwortung geben. Aber wie gesagt, ich glaube auch, dass die Verträge mit diesen milliardenschweren Konzernen anfechtbar sind, weil die Impfstoffe haben von vornherein nicht das gehalten, was versprochen wurde. Es waren zwar mehr politische Versprechen, aber wenn das mehr oder minder praktisch notorische sogenannte Impfdurchbrüche gibt, also dass, wie gesagt, Menschen sich anstecken, obwohl sie alle Impfempfehlungen der Regierung befolgt haben, das kann nicht sein, dass man trotzdem sagt, lasst euch jetzt wieder impfen, weil man einen nebulosen Schutz verspricht, von dem wir wissen, dass er so nicht hält.
Steht in den Zeitungen in den letzten Tagen. Wir haben ja Infektionszahlen offensichtlich, die höher sind denn je. Es gibt Gott sei Dank keine kranken Menschen. Manchmal sieht man welche mit Maske herumgehen, das darf auch jeder, wenn er sich wohlfühlt damit, er kann sich auch eine Windel auf den Kopf setzen, ist mir auch egal, es ist die freie Entscheidung, für die wir stehen. Dass sich nichts ändern wird, haben wir jetzt wieder gesehen, Ursula von der Leyen, das ist eigentlich ein Kriminalfall, naja, Jetzt haben wir die nächsten Jahre da, oder? Und da wird wieder mit Chats und SMS und was weiß ich, welche Messenger-Dienste wird wieder über Milliarden abgesprochen werden, wenn das so weitergeht.
Da ist es um solche Summen gegangen. Da ist es um solche irre Summen gegangen, die sich ja die meisten sogenannten einfachen Leute gar nicht vorstellen können. Da sind Gelder hin und her gewandert. Und jetzt, wo es um die Opfer geht, sowohl die, die wirtschaftlich geschädigt worden sind, weil sie ihren Job verloren haben, als auch die, die körperlich geschädigt waren, die jetzt ein schwaches Herz haben oder einen Immunschaden, ja, da steht man finanziell auf der Bremse und das kann so nicht sein. Also ja zu einer umfassenden rechtlichen und faktischen Aufarbeitung.
Mit Konsequenzen für die handelnden Personen,
also es bis hin zum Strafrecht. Handschellen klicken und es ist ja auch spannend, wenn man sich das so anschaut, die Corona-Maßnahmen, Demonstranten von damals wurden als Schwurbler bezeichnet, jetzt werden jene als Schwurbler bezeichnet, die einen Impfschaden melden. Das ist ja auch spannend, diese Entwicklung. Ich möchte gleich jetzt einmal das Thema wechseln. Corona ist einmal abgehakt. Wir wissen, beide Parteien, beide Listen quasi wollen hier eine vollständige Aufarbeitung. Ich möchte gleich noch bei Ihnen bleiben, Frau Petrovic, und ein Thema ansprechen, das viele mittlerweile bewegt, nämlich die unkontrollierte Massenzuwanderung und ihre Folgen. Jetzt sind ja die Grünen, von denen Sie ursprünglich kommen, eher pro Zuwanderung und Multikulti eingestellt. Sie waren immerhin auch Bundessprecherin der Grünen in Österreich. Wie stehen Sie diesem Thema jetzt gegenüber, vor allem angesichts des täglichen Wahnsinns, den wir tagtäglich auch in den Zeitungen erleben und sehen und lesen können, sei es in Wien, sei es anderswo mit kriminellen Migrantenbanden, die ja da in Wien wüten bis zum geht nicht mehr. Hat Österreich den Zenit erreicht oder können Ihrer Meinung nach noch mehr Migranten nach Österreich kommen?
Ich glaube, wir müssen die Fragen anders stellen. Auch hier handelt es sich um politische Defizite. Wie ich damals den öffentlichen Dienst verlassen habe, gab es ungefähr 50 sogenannte Mangelberufe. Kann man einfach nachschlagen, wenn man das in einer Suchmaschine eingibt, Mangelberufe in Österreich, haben wir jetzt, und das ist in kürzester Zeit gestiegen, 110 Mangelberufe. Ein Mangelberuf ist ein Beruf, wo wir nicht genug Bewerberinnen und Bewerber haben, um die offenen Jobs zu besetzen.
Ja, aber wir haben ja jetzt in den letzten Jahren immens Zuwanderungszuströme gehabt.
Offenbar ist da was falsch gelaufen. Ich glaube auch, dass die Rot-Weiß-Rot-Karte, so wie sie konzipiert war, an sich quasi einerseits ein Rohrkrepierer, weil man die Leute, die man gebraucht hätte, nicht bekommen hat. Und andererseits sind Leute ins Land gekommen, die hier von ihrer ganzen Persönlichkeit her keine Chance haben, sich positiv zu integrieren. Also wenn es um schwere Kriminalität geht, gibt es kein Pardon, da hat jemand sein Bleiberecht auf jeden Fall verwirkt. Ansonsten frage ich mich schon, ob zum Beispiel alle Jobs bei der ÖBB, ja, ob das wirklich Mangelberufe sein müssen. Ich mache im Bereich des Tierschutzhauses auch die Erfahrung, dass es ganz schwer ist, Leute zu bekommen, wenn, natürlich nicht immer, aber wenn fallweise auch Arbeit am Wochenende notwendig ist. Das ist sehr schwer, hier Jobs zu besetzen. Und ich glaube, wir müssen bei den jungen Leuten trachten, dass wir einerseits die, wie es immer heißt, Beschäftigungsreserve mobilisieren.
Das aber heißt, reden wir da jetzt von Asylwerbern jetzt?
Nein, da reden wir von allen. Nein, bei den Asylwerbern ist es so, ich glaube, die Probleme entstehen dort. Erstens glaube ich, dass die Genfer Konvention mit den Asylgründen nicht mehr zeitgemäß ist. Also gegen die großen Konflikte, die es auf der Erde gibt, mit dem Asylrecht anzutreten, ist chancenlos. Es gibt nach wie vor Gründe, die individuelle politische Verfolgung oder auch, dass zum Beispiel Frauen, ja, in bestimmten Ländern überhaupt keine Rechte mehr haben, sich zu entwickeln. Das sollten Asylgründe sein, die gelten. Aber auch dort ist es sicherlich eher schädlich, wenn die Leute in Asylzentren sitzen, derzeit nicht einmal mehr bei der öffentlichen Hand, ja, das war früher noch leichter möglich, gegen ein Taschengeld arbeiten können. Die meisten betteln darum, dass sie eine Beschäftigung haben. Wenn man die Leute zur Untätigkeit verurteilt, ja, dann wundert es mich wenig, wenn dann Blödheiten aller Art herauskommen, für die ich kein Verständnis habe. Aber es sind auch die dafür verantwortlich, die eben Menschen jahrelang in Verfahren halten. Warum dauert das so lang? Warum wird das nicht? Jede Regierung hat versprochen, das Asylverfahren muss schneller gehen. Geht's schneller? Ein bisschen, aber nicht viel. Das heißt, hier muss
ja, aber was soll denn da schneller gehen am Ende des Tages?
Die Entscheidung, ob jemand bleiben kann oder nicht.
Auf Dauer oder dann auch nur auf Zeit?
Wenn, das kommt von der Art des Konflikts an, wenn das eine Frau ist, die extremem Menschenhandel oder so unterworfen war, dann wird es wohl auf Dauer sein. Wenn das jemand ist, der aus einem Land kommt, so wie es bei den Menschen aus Bosnien war. Ja? Bei den Menschen aus Bosnien hat man gesagt, solange dieser bewaffnete Konflikt andauert, können sie hier temporär bleiben. Und wie es gesehen hat, dass auch Menschen sind, mein Mann stammt ursprünglich aus Bosnien, das kam aber schon lang vor dem Krieg, da sieht man, dass eigentlich praktisch alle entweder hier bestens integriert sind oder zurückgegangen sind. Ja? Und wenn man das so abwickelt, ich glaube, von den Flüchtlingen aus Bosnien hat hier niemand irgendwie kaum etwas Negatives bemerkt. Solange man das so abhandeln kann, zum Beispiel aufgrund der Nähe, in den Familien, mit Leuten, die auch helfen, solange wird es der Bevölkerung nicht zur Last fallen.
Ich muss dazu sagen, zu den Bosniern beispielsweise, weil ich sehr viele auch kenne persönlich, die wurden damals nicht so behandelt wie die jetzigen aus Afghanistan, Syrien etc. Die haben nicht unmittelbar ein Taschengeld bekommen, die haben sich um alles selbst kümmern müssen, die haben sich integrieren
müssen. Und es haben sehr stark,
auch
Vereine und Familien geholfen. Und ich glaube, die Hilfsbereitschaft gibt es an sich schon, wenn es von der Gegenleistung, also ich sage, wenn man wieder zur Migration schaut, also das sind wie gesagt zwei unterschiedliche Themenbereiche, aber ich kann von beiden verlangen, dass hier die Sitten und Gebräuche des Landes beachtet werden. Ich habe kein Verständnis dafür, wenn zum Beispiel kleine Mädchen, die aus einem anderen Kulturkreis kommen, nicht am Turnunterricht oder Schwimmunterricht teilnehmen dürfen. Hier gelten diese Regeln und die sind einzuhalten. Das ist ein falsches Verständnis sonst von Integration. Und wie gesagt, bei den Migranten ist es eben so, ein Anreiz, einen Mangelberuf zu erlernen. Ich glaube, wer das tut und wer auch von seinem ganzen Verhalten sich integriert, ich kenne Leute, die sind bei der Freiwilligen Feuerwehr, die Kinder gehen in den Kindergarten, mit denen gibt es wohl kaum ein Problem.
Nichtsdestotrotz, man muss es ja auch dazu sagen, es gibt in diesem Bereich einen gewissen Austausch. Man kann sich das auf einer Homepage auch dementsprechend ansehen, nämlich www.bevölkerungsaustausch.at. Da kann man den demografischen Wandel sehen. Da sieht man, wenn es mit der Zuwanderung so weitergeht, dann kann oder wird die autochthone Bevölkerung in Österreich dementsprechend ausgetauscht werden.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Herr Aigner, das Thema Migration findet sich so nicht unmittelbar in Ihrem Wahlprogramm. Zumindest habe ich auf der Homepage jetzt nichts gefunden. Haben Sie kein Problem mit der derzeitigen Situation oder sieht das anders aus?
Ich denke, das haben wir die letzten zwei Jahre bewiesen, dass wir da durchaus Ansätze haben. Wir haben ja das Volksbegehren Migrationsflut stoppen jetzt initiiert gehabt mit einem klaren Forderungskatalog. Ich möchte vorab nur kurz darauf eingehen, ich denke, da sind wir sich alle drei einig und auch der Rest Österreichs, dass Menschen, die schutzbedürftig sind, weil Gefahr für Leib und Leben droht oder weil politische Verfolgung droht, weil Krieg ist zu Hause, dass man die Menschen für die Dauer dieser Gefahr aufnimmt. Ich glaube, das ist unbestritten. Gehen tut es ja um die illegale Migration und um die Wirtschaftsmigration und da haben wir zwei Problemfelder. Wir haben einmal die Migration, die bereits da ist und wir haben jene, die noch kommt. Und das müssen wir unterschiedlich betrachten. Die Willkommensklatscherkultur hat ja dazu geführt in den letzten 10 Jahren, dass wir durchaus zwischenzeitlich Parallelgesellschaften haben. Wir haben vorher gesprochen über Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien, die noch immer bei uns sind. Und da muss ich sagen, ja, die sind aber auch dementsprechend integriert. Die haben ein Verständnis für unser Rechtssystem. Die haben sich eine Existenz aufgebaut. Die haben Familien gegründet. Die sprechen Deutsch. Und die haben meines Erachtens dann durchaus natürlich das Recht, hier zu sein. Was aber jetzt momentan läuft, wo es relativ wenig Interesse gibt, hier sich zu integrieren, sondern eher das eigene Kulturverständnis quasi nach Europa und nach Österreich zu bringen. Dafür habe ich ehrlich gesagt kein Verständnis. Und da liegt es an der Politik, dass man dementsprechend auch Druck aufbaut, dass die Menschen entweder wieder nach Hause gehen oder dass sie sich anpassen. Das heißt, es gehört ein gewisser Assimilationsdruck aufgebaut, auf die Menschen, die ungebeten, uneingeladen kommen, als Wirtschaftsflüchtlinge und dann sich nicht integrieren wollen und auch nicht dementsprechend dann in Mangelberufen oder Ähnlichem arbeiten. Eine zentrale Forderung unsererseits ist auch, wenn Asylverfahren negativ beschieden worden ist, dass die Menschen rückgeführt werden. Bei Straffälligkeit sofortige Rückführung. Das kann nicht sein, was sich jetzt momentan abspielt, dass man da nicht die Rückführungen in die Herkunftsländer macht und auch dann, selbst wenn es kein sicheres Herkunftsland ist. Es gibt ja die Herkunftsstaatenverordnung, da sind, glaube ich, 18 oder 19 sichere Herkunftsländer
aufgelistet. Haben Sie sich schon einmal angeschaut, was eine Rückführung kostet? Naja, das ist ja ein Vermögen. Das ist ja unglaublich. Da kostet ein Flug, wenn ich mit meiner Familie in den Urlaub fliege, in dasselbe Land beispielsweise, sagen wir, ich fliege nach Syrien auf Urlaub, ja, der kostet ein Bruchteil von dem, was ein Asylwerber kostet, den man dorthin fliegen muss.
Ja, weil sie nicht von der Polizei begleitet werden, wenn sie in den Urlaub fliegen.
Müssen wir noch einen weiteren Schritt zurückgehen, wenn das Schlagwort der Wirtschaftsmigration angesprochen worden ist. Einerseits holt Österreich aktiv Menschen, die schon eine Ausbildung haben aus anderen Ländern. Sehen Sie es zum Beispiel im Bereich der Krankenpflege, im Bereich der Pflege und Betreuung älterer Menschen. Da gibt es praktisch kaum Menschen aus dem Inland, die dort arbeiten. Warum, frage ich. Es gibt kleine Ansätze, dass man da bei der Pflege Leute ausbildet. In Wahrheit kommen all diese Pflegerinnen aus dem Ausland. Und dort fehlen sie natürlich. Dort wären sie notwendig, um eine Wirtschaft aufzubauen. Und ich frage, brauchen wir wirklich, gibt es wirklich nur mehr Mechaniker aus Nordafrika? Gibt es wirklich nur mehr Krankenpflegepersonen aus Fernost?
Gleichzeitig muss man aber
und andererseits bei der Wirtschaftsmigration ist es eben auch so. Früher hat man immer noch gesagt, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen. Wenn es so ist, dass beispielsweise immer noch Europa und Amerika Rohstoffe oder beispielsweise im Bereich des Fischfangs, ja, die küstennahen Fischereibereiche, dort wo Fischer früher davon leben konnten, die gibt's nicht mehr. Dort ist alles ausgebeutet, ausgeräumt, damit eben die europäische Wirtschaft noch billigere Rohstoffe hat. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn die Menschen vor dem Nichts stehen. Das heißt, der erste Schritt ist, diese Ausbeutung von anderen Ländern, von anderen Kontinenten stoppen, sowohl was die Sucht nach billigen Rohstoffen, nach billigen Fischen, nach billigen Agrarprodukten, die dann wieder auch auf unsere Landwirtschaft zerstören, und der Sog von qualifizierten Arbeitskräften. Das muss man sukzessive beenden.
Da muss man aber sagen, dass ein Großteil der Flüchtlingsströme der letzten Jahre eigentlich dadurch ausgelöst worden sind, weil dort aufgrund kriegerischer Handlungen die Systeme destabilisiert worden sind und die Menschen dann begonnen haben zu fliehen. Afghanistan, Syrien und Co. Das ist jetzt in dem Sinne nicht eine Flucht, weil dort Rohstoffe abgehen und abgehen
das
würden.
Das ist eher aus Afrika.
Die Menschen machen sich dann auf eine sehr lange und gefährliche Reise, die auch Leben kostet. Und darum wäre es durchaus sinnvoll, wenn man nahe der Herkunftsländer, wo die Menschen weggehen, weil dort Krieg herrscht, weil sie verfolgt werden oder Ähnliches, internationale sichere Schutzzonen aufbaut, dass die Menschen dann dort nahe der Herkunftsländer ohne lange, gefährliche und teure Reise Asylanträge stellen können. Unter Angabe von Herkunft, von Identität, und dann natürlich braucht es rasche Asylverfahren, dass die Menschen dann dort von dort weg weiterreisen können, wenn es berechtigt ist, oder dass sie in ihrer Heimat oder nahe ihrer Heimat dann wieder um eine Existenz schauen können. Wenn das 5, 6, 7 Jahre dauert, das kostet ja an jungen Mann einen Großteil seiner Arbeitskraft, wo er wirklich anpacken kann.
Das syrische Regime, das seit Jahren einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung führt, das sitzt fest im Sattel. Ja? Und auch da vermisse ich eigentlich irgendwelche Boykottmaßnahmen und schärfere Maßnahmen der Industriestaaten, um einmal diese Fluchtursache zu beenden.
Ja? Ja, mit Sanktionen ist die EU, glaube ich, in andere Richtungen beschäftigt als wir gegen Syrien.
Das wäre auch noch ein Thema, aber die Zeit ist schon sehr, sehr fortgeschritten. Mich würde jetzt noch interessieren, es ist ja so, Sie beide, einerseits die Liste Petrovic, aber auch die MFG müssen ja 2600 Unterstützungserklärungen sammeln, in jedem Bundesland quasi eine gewisse Anzahl an Stimmen. Wie zuversichtlich sind Sie, Herr Aigner, dass Sie das schaffen? Wird die MFG bei der Nationalratswahl antreten können oder sieht es schlecht aus?
Also wir haben auf jeden Fall den Anspruch, dass wir bundesweit in allen Bundesländern antreten. In manchen Bundesländern schaut es sehr gut aus. Es ist aber, so wie jeder weiß, der schon Unterstützungserklärungen gesammelt hat, ein sehr mühsamer Prozess. In Österreich kannst du alles elektronisch machen. Du kannst seit 15 Jahren elektronisch deine Steuererklärung abgeben, du kannst Rechnungen mit der Krankenkasse einreichen, einen Reisepass beantragen, Wohnsitzverlegung, du kannst ein Unternehmen anmelden, ein Unternehmen abmelden. Was aber nicht geht, das ist eine Unterstützungserklärung für eine neue wahlwerbende Partei elektronisch auszufüllen. Da brauchst du einen Zettel, da musst du mit die richtige Parteibezeichnung umstellen, da musst du deinen Namen anführen, Adresse, Geburtsdatum, dann musst du am Meldeamt, also auf Gemeinde oder Magistrat, eigenhändig unterschreiben. Dann muss da noch richtig bestätigt werden, der Stempel an der richtigen Stelle, und dann muss dieser Zettel zur wahlwerbenden Partei kommen, und die wahlwerbende Partei muss das dann dementsprechend bei den Wahlbehörden vorlegen und einreichen, und das alles binnen 3 oder 3,5 Wochen Frist, und das im Sommer, wo die Menschen auf Urlaub sind. Also die ganze Welt ist digital, man weiß auf einen halben Meter genau, wo sich jemand bewegt, wenn er ein Mobiltelefon eingeschoben hat, aber das geht elektronisch nicht. Da sieht man wieder, dass das System richtig Angst hat vor jungen, neuen und dynamischen Bewegungen und Kräften, die wollen einfach nur ihre Machtfreunde absichern und Politik weiterhin rein zum Selbstzweck betreiben und nicht für die Menschen. Aber wir sind zuversichtlich, wir kämpfen und wir rufen alle Menschen auf, die einer jungen Bewegung die Chance geben wollen. In erster Linie unterstützt die MFG und in zweiter Linie gerne auch andere, wenn wir ausreichend Unterstützungserklärungen haben. Das belebt die Demokratie.
Also eigentlich ist ja das Antreten so vieler neuer Listen für die etablierten Parteien ein Armutszeugnis. Und wie sie reagieren, eben wir sammeln mitten in der Urlaubszeit, es geht nicht mehr digital, es geht auch nicht, was noch bis letztes Jahr oder eigentlich bis zum 01.01.24 möglich war, eine Unterstützung durch eine notariell beglaubigte Unterschrift, haben sie auch abgeschafft. Damit können zum Beispiel Personen, die bettlägerig sind oder die behindert sind oder die sehr alt sind und bei dieser heißen Witterung nicht rausgehen wollen, die können nicht teilnehmen. Ob das letztlich, wenn es vor allem irgendwo hart auf hart geht, ob das halten wird, bleibt abzuwarten. Mich wundert es, dass die Behindertenvereine so leise sind, oder vielleicht haben sie das noch gar nicht mitbekommen. Wir haben schon Beschwerden von Menschen, die sagen, ich habe jetzt einen Unfall gehabt, ich kann mich leider im Moment nicht bewegen, aber ich möchte es gerne unterschreiben. Dieses Formular schaut so aus, schaut für die MFG genauso aus wie für die Liste Petrovic. Da muss natürlich dann die jeweils richtige Liste
stehen. Also MFG.
Und, oder Liste Petrovic. Und mit dem, bitte, 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 geht's zu den Gemeindeämtern in Wien, zu einem magistratischen Bezirksamt. Das darf man schon ausfüllen. Die Unterschrift muss man vor der Beamtin oder dem Beamten leisten, damit nur ja nicht geschwindelt wird. Das wird dann bestätigt und dann muss es zu uns zurückkommen. Also alle, die unzufrieden sind, ich sage immer, darf's nicht jammern, darf's nicht nörgeln und beklagen, sondern geht's und ändert es.
Also nicht nur der ORF muss massiv reformiert werden, auch die Form der Unterstützungserklärungen muss aus Sicht der Liste Petrovic und aus Sicht der MFG dementsprechend massiv reformiert werden und auch in gewisser Weise vereinfacht werden. Gut, es muss eine Hürde geben. Es soll ja nicht jeder antreten können, nur weil er sich einbildet, jetzt eine Partei gründen zu wollen. Es soll auch eine Hürde geben, aber es muss auch möglich sein, diese Hürde einfacher überspringen zu können. Frau Petrovic, ich sage danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und Ihr Programm quasi auch vorgestellt haben. Herr Aigner, ebenfalls danke, dass Sie sich heute Zeit genommen haben und ebenfalls Ihr Programm mitunter vorgestellt haben. Auch bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich. Bei uns geht's gleich weiter mit einer Analyse von Florian Machel. Wir sprechen aber auch noch über weitere Themen, nämlich auch die umstrittene Briefwahl. Bleiben Sie dran, wir sehen uns. Ja, neben der Liste Petrovic und der MFG will auch die KPÖ, der linke Wandel, das Wahlbündnis Die Gelben, die Unabhängigen Österreichs, die pro-palästinensische Liste Gaza, die Bierpartei, die Demokratische Alternative sowie die Servus-Partei kandidieren. Auf den Stimmzettel schaffen will es außerdem die Islamische Partei Österreichs. Weiter sammeln dürften Bestes Österreich und Ja zu Österreich eine Liste des ehemaligen BZÖ-Generalsekretärs Christian Ebner. Ja, wer von diesen Parteien tatsächlich eine Chance haben könnte, wo sie Wählerstimmen fischen können und wie es mit der Hürde von 2600 Unterstützungserklärungen aussieht und noch mehr, spreche ich jetzt mit dem Report 24-Chefredakteur Florian Machel. Schön, dass du dir heute Zeit genommen hast.
Danke für die Einladung.
Ja, Florian, ein bunter Haufen, wie du hören konntest, der jetzt noch versucht, die nötigen Unterstützungserklärungen zu sammeln. Bleiben wir gleich bei den Unterstützungserklärungen. Wie gesagt, es müssen 2600 gesammelt werden pro Liste. Allerdings nicht in ganz Österreich, also schon in ganz Österreich, aber in jedem Bundesland unterschiedlich viele. Als Beispiel Burgenland und Vorarlberg je 100, Kärnten, Salzburg und Tirol je 200 oder Wien und Niederösterreich je 500. Ist das nicht eine verdammt schwere Hürde, wenn man als neu gegründete Partei oder Liste, wo kein Millionär, so wie bei den Neos damals im Hintergrund steht, eigentlich einen derartigen Vorwahlkampf leisten muss, um dann überhaupt in den richtigen Wahlkampf starten zu können?
Die Anzahl finde ich jetzt nicht so schlimm. Das ist angemessen, weil wenn ich es nicht schaffe, diese Anzahl von Stimmen zu bekommen, brauche ich eigentlich nicht antreten. Weil dann geht es ja um hunderttausende Stimmen. Also das ist in Ordnung. Was nicht in Ordnung ist und was offensichtlich wirklich eine böswillig eingebaute Hürde darstellt, ist die Tatsache, dass das alles analog passiert. Also der Weg, ich weiß nicht, ob jeder Zuseher das schon weiß, ist ja, ich bekomme zuerst einmal den Zettel, den kann ich mir ausdrucken oder von der wahlwerbenden Partei holen. Dann muss ich damit und mit einem Ausweis zu meinem Gemeindeamt gehen. Ich kann nicht irgendwo hingehen, weil ich da zum Beispiel Pendler bin in der nächsten großen Stadt. Ich muss auf mein eigenes Gemeindeamt gehen, muss dort mich ausweisen. Dort wird das dann alles abgestempelt und eingetragen. Und dann muss ich den Zettel wieder nehmen und zu dieser Partei bringen. Und die reicht das dann erst ein. Und das ist eigentlich eine Vorgangsweise, die nicht mehr zeitgemäß ist. Wir wissen, sie wollen alles digitalisieren. Wir sollen auch kein Bargeld mehr benutzen. Also überall geht die Digitalisierung super. Man soll ja auch einen digitalen Impfpass haben und. Ja. Und all das mit einer digitalen Bürgercard, wo ich einen Schlüssel habe für meine Identität. Aber bei dieser Sache soll das nicht gehen. Und da darf man schon drüber nachdenken, weil das hat sicherlich irgendeinen Hintergrund.
Man muss ja auch dazu sagen, bis vor kurzem war es ja für die wahlwerbenden Parteien ja noch möglich, auch einen Notar einsetzen zu können, der dann quasi vor Ort ist und das beglaubigt. Das ist jetzt plötzlich nicht mehr möglich. Ist das nicht eher ein Rückschritt in Bezug auf die Demokratie?
Irgendjemand hatte das Gefühl, dass zu viele Parteien kandidiert haben, obwohl das ja gar nicht relevant ist. Also ich habe mir schon ältere Wahlen angesehen, da haben teilweise 20 Parteien kandidiert, dann ist das eben so. Das ist eine lebendige Demokratie, aber ich denke, dass das jemanden gestört hat und dass man dann noch mehr Hürden eingebaut hat.
Und also du bist der Meinung, es muss diese 2600 Unterstützungserklärungen, die müssen gesammelt werden. Auch die Aufteilung findest du gerecht. Wie gesagt, in Oberösterreich beispielsweise und Steiermark je 400. Also diese Aufteilung ist okay aus deiner Sicht. Die 2600 Unterstützungserklärungen ist okay. Aber man muss den Parteien die Möglichkeit bieten, einerseits online und andererseits auch wie früher mittels Notar diese Unterstützungserklärungen zu sammeln.
So sehe ich das auch. Also ich persönlich glaube, dass innerhalb von Minuten manche Parteien diese Stimmen zusammenhängen. Also speziell, wenn jetzt kritische Bewegungen, wenn sich jetzt, sagen wir, auf eins dazu entschließen würde, eine politische Partei zu sein und gewählt werden zu wollen, ja, innerhalb von 5 Minuten wären diese Stimmen auf digitalen Weg da, 100% jegliche Sicherheit. Aber dass ich es jetzt suchen gehen muss auf der Straße, mehr oder weniger, und dann trotzdem noch diesen Spießrutenlauf absolvieren muss, das ist schon eine sehr große Hürde, wenn man überlegen muss, die meisten Menschen sind eben berufstätig. Das ist gar nicht so leicht. Und das ist ja auch der Zeitraum nicht riesig. Also im Vergleich zu Volksbegehren, Volksabstimmungen, da gibt es ja sehr große Zeiträume, wo Stimmen gesammelt werden können. Das ist hier alles nicht der Fall. Innerhalb weniger Wochen muss das passieren. Und das ist natürlich schon schwierig, dass man das am analogen Weg irgendwo bewerkstelligt.
Gerade auch jetzt auch in der Urlaubszeit, weil viele Menschen ja auswärts sind. Ja, aber was glaubst du, was steckt dahinter? Will sich das globalistische Establishment schützen, um quasi die Agenten weiter voranzutreiben?
Sollen die Systemparteien oder diese Einheitspartei durch nichts gefährdet werden? Das ist einmal ganz klar. Weil ich habe dieses Beispiel jetzt sehr bewusst provokant gewählt. Ja, man stelle sich vor, ein widerständiges Medium würde dazu aufrufen, eine Partei zu wählen. Das würde das System völlig in Aufruhr natürlich versetzen. Sie wollen, dass ihre ÖVP gewählt wird, ihre SPÖ gewählt wird, die NEOS, dieses seltsame Beiwagerl, das im Grunde genommen eh von den gleichen Finanziers bezahlt wird, und die Grünen obendrauf, das ist die Einheitspartei, und wenn noch irgendwas Kommunistisches drüber gestreut wird, wird auch keiner böse sein, weil all diese Parteien für dasselbe stehen. Und das wissen wir ja spätestens seit den Soros-Leaks. wenn Sie sich erinnern, das war so, dass der George Soros dargelegt hat in seinen internen E-Mails, wen er als vertrauenswürdigen Menschen, als vertrauenswürdigen Politiker erachtet. Und da waren natürlich all diese dabei, also zumindest die linken Parteien, die Grünen, die Sozialisten und die Neos. Da war ihm klar, in der EU werden die alle für ihn stimmen, wenn er irgendein Anliegen hat. Mit Demokratie hat das überhaupt nichts mehr zu tun. Und diese globalistischen Kreise fühlen sich natürlich extrem gestört, wenn da auf einmal neue Parteien kämen. Und die größte Angst scheinen sie vor patriotischen Parteien zu haben. Und das wollen sie mit jedem Preis verhindern. Und natürlich wird da hier verhindert, dass man überhaupt kandidieren kann. Und wenn dann eine Partei sich etabliert hat, denken wir an die AfD in Deutschland zum Beispiel, dann wird kriminalisiert, die soll verboten werden. Das wird allen Ernstes diskutiert, dass eine Partei, eine Bewegung, die ganz normal demokratisch gewählt wurde, die im Grunde genommen in Summe nichts angestellt hat, schwarze Schafal gibt es überall, das wissen wir, gibt es aber auch bei den Sozialisten und sonst wo, und die soll verboten werden, weil sie so große Angst vor anderen Meinungen und politischen Ideen haben.
Frühzeitig informiert zu sein, ist entscheidend. Aufklärung kann Leben retten. Das ist nur mit Ihrer Spende möglich. Gemeinsam gegen Gleichschaltung und Propaganda. Wir senden, Sie spenden.
Ich habe ja eingangs über 10 Listenparteien genannt, die ja jetzt noch versuchen, ihre Unterstützungserklärungen zusammenzubekommen. Alle diese Listen halten sich natürlich noch bedeckt mit der Anzahl an Stimmen, die sie bis dato bekommen haben. Aber du hast ja einige Namen gehört zuvor. Ich meine, die Liste Petrovic und die MFG sind neben der Bierpartei, die ja durch den Mainstream immer wieder regelrecht getragen wird mit diesem umstrittenen Impfer, wenn man so will. Der hat ja in der Vergangenheit, Dominik Vlatzny, war ja ein massiver Befürworter der Corona-Maßnahmen und hat auch selbst einige Menschen geimpft. Aber nehmen wir da zum Beispiel diese pro-palästinensische Liste Gaza her. Hat die eine Chance überhaupt?
Das ist extrem schwer einzuschätzen. Also wenn man die Demonstrationen auf den Straßen nimmt, dann ja, weil pro-palästinensische Demos finden ständig statt, vor allem in den Landeshauptstädten, auch in Linz immer wieder. Also es ist ganz egal, wenn man rausgeht, man sieht da immer wieder ein paar hundert Leute herumlaufen. Die würden es durchaus schaffen, das glaube ich schon, ja, wenn sie mobilisieren können in ihren Kreisen. Und im Zuwandererbereich oder im Zuwandererbereich, der bereits einen österreichischen Pass hat, ist es sehr schwer hineinzuschauen, ob sich die auch vereinheitlichen würden. Ob die sagen, ja, wir machen jetzt meinetwegen bei einer Liste Gaza mit oder machen vielleicht bei einer anderen islamistischen oder islamischen Bewegung mit.
Es gibt auch eine islamische Partei in Österreich.
Ja. Wollte ich gerade sagen, es gibt ja noch andere Islamparteien, wobei diese Gruppe auch nicht sehr homogen ist. Also sie sind untereinander zerstritten, die eine Volksgruppe mit der anderen. Wir sehen es in Wien mit den bürgerkriegsähnlichen Zuständen, wo die einen Zuwanderer die anderen jetzt ermorden wollen, weil sie was auch immer ihnen nicht gefällt an ihnen. Also es ist nicht anzunehmen, dass jetzt alle islamischen Zuwanderer in Österreich sofort sagen, ja, das ist meine Liste. Und man muss bei diesen Dingen auch sehen, im Islam ist eigentlich ein Demokratieverbot. Also ein wirklich gläubiger Muslim darf überhaupt nicht wählen. Und wenn er wählen darf, dann darf er schon gar keinen wählen, der nicht seinem Glauben entspricht. Das steht so in den Heiligen Schriften dort. Und auch das ist natürlich ein Hindernis. Außer es wäre vom politischen Islam so gewollt, hier natürlich eine gewisse Größe zu erreichen. Da gibt es schon Fallbeispiele, wo das erreicht wurde, aber nicht im deutschsprachigen Raum. Also in Deutschland und Österreich konnte sich so etwas bisher nicht durchsetzen.
Jetzt haben wir da, wie gesagt, ein Portpourri an Parteien, an Listen, links, rechts, Mitte angesiedelt, wenn man so will. Die einen wollen sich gar nicht mehr an diese Begriffe hängen. Liste Petrovic und MFG beispielsweise sagen von sich aus, sie sind weder links noch rechts, sie sind den Menschen verpflichtet. Aber nichtsdestotrotz, welche Parteien würdest du sagen oder wo würden diese Parteien am ehesten fischen bei den jetzigen etablierten Parteien? Wer werden da das größte Opfer, wenn man so will? Ist es die ÖVP, sind es die Roten, ist es die FPÖ auch mitunter oder die Grünen?
Naja, es ist eine sehr gute und wichtige Frage. Man muss sich schon anschauen, wer fischt jetzt wo. Ja. Es ist immer diese große Behauptung, dieses Narrativ im Mainstream, das bei den Stimmen der FPÖ gewildert wird, weil ja auch der FPÖ unterstellt wird, dass dort die meisten Unzufriedenen hingehen. Also Protestwähler würden angeblich immer nur die FPÖ wählen. Und das ist schon sehr wichtig, weil wir vorher die Liste Platzni angesprochen haben oder wie auch immer sich die nennt, diese Bierpartei. Das glaube ich schon, dass diese Liste dafür geschaffen wurde, um Protestwähler abzugreifen, denen es eigentlich egal ist. Denen eigentlich die Demokratie egal ist, dieses ganze System egal ist. Sie sind dagegen, sie wollen irgendwas wählen und sie glauben, das ist witzig, wenn man die Liste Bier wählt. Platzni ist aber sicher auch ein guter Verbündeter der linken Seite. Das merkt man mit allem, was er sagt. Ob das jetzt die Wahrheit ist, dass die alle bei der FPÖ wildern können, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass ganz viele Geschichten erzählt werden, die auch natürlich über die Jahre eine Wirkmächtigkeit entfalten, dass eben die FPÖ langfristig geschädigt wird. Ja, wenn ich in den Medien immer lesen und hören kann, dort gehen sowieso nur Rechtsextreme hin. Ja, nach 20, 30 Jahren ist es so, dass natürlich schon viele Rechtsextreme dorthin gegangen sind, weil sie haben sie gehört, seit sie aufgewachsen sind, von der Schule aufwärts. Und genau diese Scherze werden da probiert. Und auch das sagen dann die Meinungsforschungsinstitute, dass dort gewildert wird. Ich glaube es aber nicht. Ich glaube, dass die FPÖ unter Herbert Kickl sehr stabil ist, sehr klar artikuliert, was sie will. Und dass man die FPÖ nicht wählt, weil man diffus unzufrieden ist mit dem System, sondern weil man genau weiß, warum man unzufrieden ist. Weil man diesen Corona-Wahnsinn zum Beispiel nicht haben wollte. Weil man den Globalismus nicht haben wollte. Weil man nicht einen sinnlosen Krieg führen will und überhaupt nicht in Kriege hineingezogen werden will, weil man die Neutralität schätzt. Also ich glaube, dass die Partei im jetzigen Zeitpunkt sehr klar sagt, was sie will. Die Menschen sehr klar wissen, was sie wollen. Und das ist natürlich dann die wichtige Frage, wo können denn diese kleinen Parteien sich dann noch was holen? Sie haben ähnliche Ideen zum Teil. Ich glaube, dass im Bereich der Nichtwähler sich sehr viel geholt werden kann. Und was sehr interessant ist, ich glaube, im Bereich der Grünen kann man sich sehr viel holen. Weil der größte Verrat nach dem Verrat der ÖVP, der ja eh seit Jahrzehnten bekannt ist, war sicherlich der der Grünen an ihre Kernwählerschaft. Die Grünen haben alles eigentlich abgelegt, wofür sie bekannt waren, wie sie aufgebaut wurden, sei das von der Basisdemokratie weg, aber eben auch der Pazifismus. All diese Dinge, oder nehmen wir die Grünen einmal selbst beim Parteinamen, Umweltschutz, Tierschutz, wo ist das? Das ist ja alles nicht mehr da. Die Grünen sind nur noch für blanken Globalismus, für Ausverkauf von Österreich, für Massenmigration und dergleichen. Und ich glaube schon, dass es viele Grüne gibt, die sagen, na Moment, eigentlich bin ich grün, weil ich die Umwelt liebe. Eigentlich bin ich grün, weil ich Tierschutz mag. Und für diejenigen gibt es natürlich jetzt eine neue Heimat in der Liste Petrovic. Oder natürlich auch bei der MFG, das kann ich mir durchaus auch vorstellen, die führen zum Beispiel einen sehr glaubwürdigen und sehr kompetenten Kampf gegen die Klimalügen und gegen die Windkraft zum Beispiel.
Ja, vielleicht gibt es ja dann wieder ein Sigi-Maurer-Stinke-Foto 2.0, wenn es die Grünen am Ende des Tages nicht mehr in den Nationalrat schaffen. Und da kommen wir gleich zur Nationalratswahl an sich. Es wird ja auch bei dieser Wahl wieder möglich sein, per Briefwahl zu wählen. Du hast dich ja nach der EU-Wahl intensiv mit den Ergebnissen der einzelnen Parteien auseinandergesetzt. Du hast dir ganz genau die jeweiligen Bundesländer, Bezirke, Städte und Gemeinderatsergebnisse angeschaut und sehr viel Zeit da investiert und das Ganze unter die Lupe genommen. Und du bist auf einige Ungereimtheiten gestoßen. Klär uns da ganz kurz noch einmal auf, was ist denn da alles passiert?
Ja, uns wird immer eingeredet, ohne Briefwahl geht es nicht. Und das große Thema ist die Briefwahl. Ja. Und 2007 wurde eigentlich erst das Wahlrecht reformiert, 2008 wurde die Briefwahl erstmals österreichweit eingesetzt und seit diesem Zeitpunkt gibt es grobe Unregelmäßigkeiten und jeder Österreicher, wirklich jeder, fragt sich, wie kann es sein, dass eintreffende Briefwahlstimmen das Ergebnis immer noch schön umdrehen? Es ist meistens keine Beeinflussung oder keine Veränderung, die jetzt so richtig brutal etwas umdreht, meistens. Bis auf die Schicksalswahl des Bundespräsidenten. Wenn wir uns daran erinnern, das war dann schon sehr, sehr seltsam und erinnert uns auch an die berühmte Wahl oder Nichtwahl von Donald Trump in Amerika, wie er das zweite Mal angetreten ist, wo es ganz am Schluss, wenn man den Fernsehsendern geschaut hat, dann so einen richtigen Ausschlag gab, wo plötzlich von irgendwo irgendwelche Stimmen daherkamen, die es vielleicht gar nicht in dieser Form gab, aber es wird ja auch extrem bekämpft, dass man überhaupt nur die Frage stellt, ob es dort zu Unregelmäßigkeiten gekommen sein kann. In Amerika haben wir die Wahlmaschinen. Die sind genauso undemokratisch wie die Briefwahl. Warum ist das undemokratisch? Weil wir uns ja darauf geeinigt haben, dass Menschen eigenhändig wählen und unbeeinflusst wählen. Und in den vergangenen Wahlen gab es Dinge, die sind aufgekommen, Manipulationsversuche. Wie zum Beispiel, es wurden Fotos an die Öffentlichkeit gespielt. Da wurde in einer Moschee, wurden hunderte oder tausende Briefwahlkuverts aufgelegt. Die wurden vereinheitlicht ausgefüllt und dann wahrscheinlich auch abgegeben. Was dazu führte, dass zum Beispiel ein völlig unbekannter Kandidat, ich glaube von den Sozialisten im Bereich Salzburg, tausende Vorzugsstimmen hatte. Den kannte keiner, genau, ja. Aber der entstammte einer islamischen Community und das wurde eben, so wurde es behauptet, auf diese Art und Weise gemacht. Und das ist wirklich gut, wenn man sich speziell die Kandidaten der Sozialisten ansieht, aber auch teilweise der Grünen, die eben einen islamischen Hintergrund haben. Da gibt's öfter mal ganz, ganz seltsame Zackenausschläge nach oben, wo diese Herrschaften Stimmen haben, wo keiner genau weiß, wo die herkommen, wenn im öffentlichen Leben diese Personen überhaupt nicht bekannt sind. Das wäre mal die eine Sache. Und dass man diese Briefwahl so aushebeln kann, da müssen jetzt schon die Alarmglocken läuten, weil das geht ja. Wie machen die das? Und man muss ja da auch nicht negativ über Menschen islamischen Glaubens sprechen. Das kann ja jede Interessensgruppe sagen. Wir kaufen diese Briefkuverts an, Tausende, was auch immer, das haben wir auch schon gehört, ja, dass da 100 Euro geboten wurden zum Beispiel in ärmeren Bevölkerungsschichten. Oder dass für andere diese Briefkuverts angefordert wurden, dann wie auch immer, vielleicht sogar auch entwendet wurden. Auch das ist möglich. Und damit kann ich eigentlich das Prinzip der Demokratie völlig aushebeln, weil die Eigenhändigkeit und die Unbeeinflussbarkeit nicht gewährleistet sind. Das wäre also mal Schritt 1, das habe ich weit ausgeholt. Schritt 2, was ich mir dann angesehen habe, ist ein mathematisches Prinzip. Das versuchen wir, dass wir es kurz erklären. Ja, wenn ich eine Gruppe habe und einen Teil davon herausnehme, dann kann ich von diesem Teil auf das Verhalten der großen Gruppe schließen. Das machen sämtliche Analysten, die die Wahlen kommentieren eigentlich, die Umfrageinstitute. Und diese Umfrageinstitute, die behaupten, dass sie aus einer Größe von 500 oder 2000 Personen sagen können, wie alle Österreicher wählen. Okay, das wissen wir seit Jahrzehnten und es gibt mathematische Wege, dass man da drauf kommt. Aber jetzt muss ich dieses Prinzip auf die Briefwahl umlegen und mittlerweile ist es so weit, dass 25% der ausgegebenen oder der möglichen gültigen Stimmen schon Briefwahlstimmen sind. Das heißt, ich habe nicht 500 oder 2000 im Anteil von allen wahlberechtigten Österreichern, sondern ich habe Millionen davon. Und rein mathematisch, jeder Statistiker auf dieser Welt wird das bestätigen, es kann bei der Briefwahl nur dasselbe Ergebnis herauskommen, anteilig, wie sich alle anderen Menschen in Österreich verhalten. Das ist aber nicht so. Und das haben wir festgestellt. Wenn man das genau analysiert, findet man heraus, dass sich die Menschen im Vergleich zu dem, wie man mathematisch erwarten würde, dass sie sich verhalten, zu hunderte Prozent anders verhalten. Das ist wahnsinnig signifikant. Man kann nicht sagen, warum das so ist. Das muss ich auch dazu sagen. Ja, es gibt niemanden, der es erklären kann. Wir wissen aber, das ist nicht plausibel, wenn alles mit rechten Dingen zugeht. Was bedeutet, man müsste sofort eine Untersuchungskommission schaffen, die sich einmal ansieht, wie kann es zu diesem Verhalten kommen. Es gibt dazu eine offizielle Erklärung, das ist die, dass eben nur Linke, Grüne, Bessere, Klügere, Studiertere zur Briefwahl schreiten. Das mag bei dieser ersten Wahl 2008 der Fall gewesen sein. Da waren nur ganz wenige Briefwähler. Das war vielleicht eine studierte Schicht, die das ausprobieren wollten. Aber wir sind mittlerweile in einem Bereich von 25%. Und das gibt es nicht und das stimmt ja auch nicht, weil es sind nicht 25% der Österreicher Grüne zum Beispiel. Ja? Also die Geschichten passen jetzt einfach nicht mehr. Irgendwo ist da ein gröberer Hund in dem System begraben. Und eigentlich wird es ja nicht einmal reichen, diesen aufzuklären, sondern die Briefwahl muss gestrichen werden. Okay. Die hat in einer Demokratie nichts zu suchen.
Also du bist generell für eine absolute Abschaffung der Briefwahl, eben aufgrund der diversen Punkte, die du gerade genannt hast. Nehmen wir aber noch einmal ein Beispiel her. In Frankreich oder Italien beispielsweise dürfen nur wahlberechtigte Menschen aus dem Ausland per Briefwahl wählen. Wäre das für Österreich eine Lösung oder würdest du sagen, nein, das ist auch nicht okay?
Das ist in Wahrheit die Lösung, mit der wir sehr lange gut gefahren sind. Weil man müsste ja sagen, bis 2007 hätte es in Österreich keine demokratischen Wahlen gegeben oder man hat großen Bevölkerungsgruppen vorenthalten, wählen zu können. Das stimmt überhaupt nicht. Das ist ja vorher auch gegangen. Es gab vorher alternative Wahltermine für all jene, die gewusst haben, sie sind verhindert am Tag der Wahl, weil sie auf Urlaub sind oder sonst irgendwas. Und es gab für die Bettlägerigen, für die Kranken, für die Alten, für wen auch immer das gebraucht hat, mobile Wahlkommissionen, die eben ausgefahren sind. Und da gibt es natürlich verschiedene Argumente, die sagen, naja, das kostet zu viel. Das sehe ich überhaupt nicht, weil wir geben für so viele Dinge sinnlos Geld aus, dass wir, wenn wir diese Demokratie ernst nehmen, genau an diesem Tag sagen, okay, das machen wir. Und ich glaube, dass sich auch viele Österreicher finden, die das ehrenamtlich machen. Ich muss ja nicht jedem Wahlhelfer immer diese 100 Euro auszahlen, die es momentan üblich sind. Also ich glaube, es ist machbar und ich glaube, man kann sich zurückbesinnen, wie ist es denn vor 2007 passiert. Es war ein sehr gutes System, es war ein System, das funktioniert hat und das weitaus weniger betrugsanfällig war.
Jetzt müssen wir allerdings davon ausgehen, dass die Briefwahl so schnell nicht abgeschafft wird. Gut, die FPÖ wäre jetzt eine der wenigen Parteien im Parlament, die sich sehr vehement gegen die Briefwahl ausspricht, zumindest für die im Inland. Ausland ist wieder eine andere Geschichte. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, die Briefwahl bleibt. Was kann denn jetzt ein Einzelner tun? Was können denn möglicherweise Parteien tun, jetzt die skeptisch dem gegenüberstehen, um da möglicherweise eine Manipulation entgegenzuwirken oder diese aufzuklären?
Ich denke, jeder Bürger sollte sein Wahlrecht, wenn er es in Anspruch nehmen will, persönlich ausüben, hingehen, in seiner Wahlkommission wählen. Ich bin selbst Wahlhelfer seit Ewigkeiten und ich kann über überhaupt niemanden ein schlechtes Wort verlieren dort. Die Beamten, die eingesetzt sind, sind integer, arbeiten sauber und auch die Vertreter der anderen Parteien, es hat da nie ein Problem gegeben. Also das ist schwer in Ordnung und dort sein Wahlrecht auszuüben, ist die höchste Chance, dass die Stimme auch dort ankommt. Das wird aber nicht das gesamte Problem natürlich lösen. Man muss sich anschauen, gibt es vielleicht irgendwelche zusätzlichen Stimmen, die da hereinkommen, die es eigentlich gar nicht gibt. Da weisen ja auch manche Indizien darauf hin. Es gibt immer wieder Berichte, dass Menschen sagen, sie sind zur Wahl gegangen und im Wahllokal hieß es dann, sie haben schon gewählt, sie haben ja Briefwahlstimme beantragt und die haben das gar nicht gemacht. Also das wären so einzelne kleine Indizien, wo man sich denkt, da passt irgendwas nicht.
Schwer zu beweisen dann am Ende des Tages.
Ganz genau, aber denen... Diesen Menschen würde dann ihr Wahlrecht übrigens auch weggenommen zum Beispiel. Und auch ganz oft soll schon so gewesen sein, dass diese Briefwahlkuverts verloren gehen am Postweg. Die sind nie angekommen und dann bist du auch aus der Pech gehabt. Ohne dieses Kuvert kannst du nichts machen. Wenn das nicht angekommen ist, wo auch immer es verschollen ist, kannst du nicht wählen gehen. Ja, was können die Parteien machen? Ich denke, man muss trotzdem jetzt einmal herausfinden, wie es sein kann, dass immer... Das haben wir noch nicht gesagt, ja, dass immer spezifische Parteien profitieren von diesem angeblich anderen Wählerverhalten der Briefwähler. Das sind immer mal vor allem die Grünen, grundsätzlich. Aber bei der letzten Wahl war es auch so, dass zum Beispiel die Neos profitiert haben und die ÖVP ganz stark, also mittelstark, ganz stark natürlich die FPÖ verloren hat dadurch, überproportional. Also das... Es ist eine Verschiebung von ungefähr 3% und das ist auch gemein im Grunde genommen, weil diese 3% unter Anführungszeichen niemanden so richtig wehtun. Das sind scheinbar alle bereit hinzunehmen, zu sagen, naja, die Umfragen waren so und die Exit-Polls waren so und es ist sich halt nicht ausgegangen. Ja, die paar Prozentel haben wir halt nicht gekriegt. Diese paar Prozent können aber entscheidend sein jetzt bei der kommenden Nationalratswahl, weil die Freiheitlichen müssen unter allen Umständen 25% bekommen, weil damit können sie Untersuchungsausschüsse alleine einberufen, sonst brauchen sie einen Partner. Und wenn da irgendjemand ein wenig spielt und dreht, ich will es niemandem unterstellen, wir wissen den Grund nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass Menschen Interesse daran haben, hier etwas zu drehen und die FPÖ hätte nicht 27, sondern nur 24%, dann haben wir ein großes Problem in Österreich.
Das bringt mich jetzt auch noch zu meinem letzten Part. Du hast es gerade angesprochen, wünschenswert wären aus deiner Sicht mindestens 25% für die FPÖ. Jetzt haben wir als alternative Medien, haben wir das Innenpolitische in Österreich immer wieder im Überblick. Wir sehen die Skandale rund um die jeweiligen Kandidaten etc. über die Parteien. Wir haben die letzten Untersuchungsausschüsse intensiv auch beobachtet, auch mitunter unmittelbar dort im Parlament. Florian, wie schätzt du denn aktuell die ganze Situation ein? Wer wird denn am Ende des Tages profitieren von dieser Schicksalswahl? Wer wird als Sieger hervortreten und wer wird möglicherweise als großer Verlierer hervortreten und möglicherweise gar nicht mehr im Parlament vertreten sein?
Das traue ich mich jetzt überhaupt nicht einzuschätzen, weil die Österreicher und die österreichischen Parteien, die sind natürlich schon alle sehr am eigenen Fortkommen interessiert. Und wenn jetzt zum Beispiel ein Herr Niehammer krakeelt, ja, mit einem Kickl würde er niemals was machen, dann gibt's vielleicht gar keinen Herrn Niehammer mehr nach der Wahl, weil er so viel verloren hat. Und wir wissen ja aus interner der ÖVP zum Beispiel, dass da durchaus andere Dinge schon lange geplant und durchdiskutiert wurden mit verschiedenen Menschen vorne. Und natürlich wird auch überlegt, ob man wieder mit den Freiheitlichen koalieren soll. Ich glaube, diese Überlegungen gibt es auch bei den Sozialisten. Ob sich diese Strömung durchsetzen könnte, weiß ich nicht. Ich persönlich, das ist wirklich meine ganz private Meinung, ich glaube, das könnte für Österreich sehr interessant sein. Tatsächlich, wenn eine Doskozil-SPÖ mit einer Kickl-FPÖ koalieren würde. Mhm. Natürlich gibt es da viele Reibungspunkte, aber das ist doch schön in einer Demokratie. In einer Demokratie soll es ja verschiedene Ideen und Meinungen und Ansätze geben, die diskutiert werden. Die beste setzt sich durch. Wir haben speziell seit 2015, würde ich sagen, gelernt, es gibt nur noch eine Einheitsmeinung. Alle müssen dem nachlaufen. Und wer eine andere Meinung hat, ist böse, rechtsextrem, wird aussortiert. Und darum hat sich diese Einheitspartei gebildet, die sowieso dasselbe tut. Also aus meiner Sicht ist es ja vollkommen egal, ob ich Sozialisten, ÖVP, Neos oder Grüne wähle, ich kriege sowieso am Ende des Tages dasselbe. Und das haben wir jetzt bei diesem fürchterlich undemokratischen Prozess der Bestimmung der EU-Kommissionspräsidentin wieder gesehen. Kein Mensch hat die Ursula von der Leyen gewählt. Es ist auch ein Riesenskandal gegen die Frau laufen, Betrugsermittlungen, und das sind verschiedenste Korruptionsvorwürfe im Grunde genommen im Raum. Wer kommt bitte auf die Idee, die nochmals in ihre Amtszeit zu verlängern? Und dass eben die genannten Parteien da alle dafür gestimmt haben, das zeigt doch, dass es komplett egal ist, wen davon man wählt. Gut für Österreich wäre mal ein Richtungswechsel. Und dieser Richtungswechsel wäre, dass man wirklich die österreichische Volkspartei, die ÖVP, aus allen Ämtern hinausfegt. Das ist das Allerwichtigste tatsächlich. Darum habe ich jetzt auch die Koalition mit einer Doskozil-SPÖ in den Raum gestellt, weil die Schwarzen, die ÖVP, sich über Jahrzehnte hinweg überall eingenistet haben. Die haben überall ihre Finger drinnen, man hat es auch gesehen bei der Pilnacek-Untersuchung, die Einflussnahme auf die Justiz und, und. Viele Schlüsselministerien sind viel zu lange in der Hand der ÖVP, die müssen da mal raus, muss man sich anschauen, was ist denn überhaupt passiert. Wir werden dann wahrscheinlich, wenn so etwas passieren würde, ganze Kolonnen an Schredder-LKWs vorfahren sehen vor den Ministerien, die werden da wahrscheinlich ganze Computer reinwerfen. Ich kann mich erinnern, es wurde einmal ein Ministerium übergeben, die haben sogar die Kabel aus der Wand gerissen, damit alles zerstört und geschreddert wird. Also das würden wir in diesem Fall erleben, weil natürlich, wenn man sich so lange ausruhen kann auf seinen Lorbeeren, wirklich viel Korruption im Hintergrund mitschwimmt.
Also man kann sagen, Österreich braucht hier einen positiven Great Reset, wenn man so will.
Das wäre wünschenswert. Es ist zwar wahrscheinlich nur ein schöner Traum, weil die Kickl-FPÖ wir keine 51% alleine bekommen. Schön wäre es, und da sind wir vielleicht wieder bei den anderen Parteien, wenn er Partner fände, auf die er sich verlassen kann. Und ich kann mir bei beiden Parteien, die wir heute auch angesprochen haben, schon vorstellen, dass sie verlässliche Partner sind. Kann man es bei der MFG vorstellen, in vielen Fragen, sei das das Klima, sei das Gesundheitssystem, die haben gute Ideen und teilweise ähnliche Ideen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass die Liste Petrovic in manchen Dingen ein guter Partner ist. Man wird nicht immer übereinstimmen. Ja. In der Migrationsfrage wird man wahrscheinlich schon andere Ideen haben. Das macht aber meiner Meinung nach nichts. Nämlich, wenn wir eine neue politische Kultur haben, wenn man sich jedes Problem einzeln ansieht und sagt, hier stimme ich so, hier stimme ich so, das ist das Beste für meine Wähler, das ist das Beste für die Bürger. Und da sind wir ja nicht. Wir sind momentan in einem Blockdenken, wo man sagt, alles, was von den Patrioten oder den Rechtskonservativen kommt, ist böse. Alles, absolut alles, selbst wenn die beste Idee der Welt haben. Aber niemand würde dafür stimmen. Und umgekehrt gibt es eine vorgeschriebene Einheitsmeinung, wie wir verkochen alle am Klimawandel und darum müssen wir Milliarden für was auch immer beim Fenster hinauswerfen.
Gut, aber man muss dazu sagen, da gibt es ja positive Entwicklungen in ganz Europa. Es hat sich ja auch jüngst die neue Fraktion da gebildet, Patrioten für Europa, wo die Nationalen da quasi zusammenarbeiten. Florian, ich sage danke für deine Einschätzungen, danke für deine Erklärungen in Bezug auf die Briefwahl, danke für deinen Ausblick auch in Bezug auf die EU-Wahl, die ja vor kurzem auch stattgefunden hat. Ja, und sind wir gespannt, wie diese Schicksalswahl am 29. September in Österreich über die Bühne gehen wird. Danke für deine Zeit.
Danke sehr.
Ja, in diesem Sinne, liebe Zuseher, bleibt mir nur noch eines zu sagen, gehen Sie wählen, nehmen Sie Ihr Recht wahr, denn nur so können Sie etwas verändern und vor allem etwas Positives verändern. Und gerade in Bezug auf diese Nationalratswahl wäre es verdammt wichtig, dass eine Veränderung, eine positive Veränderung, wie gesagt, stattfindet. Das war sie, die dritte Ausgabe von Schicksalswahl 2024 auf 1. Ich hoffe, es waren einige Inputs für Sie wieder dabei. Und schalten Sie beim nächsten Mal wieder ein.